Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Können Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo bereitet sich darauf vor, politischen Einfluss auf die Volkswirtschaft zu antizipieren. Vizepräsident Ma'ruf Amin betont die Neutralität der ASN bei der anstehenden Wahl in Indonesien. Indonesien spielt weiterhin eine Rolle bei der Lösung von Myanmar Problemen durch die Troika. Der Export macht Zugang für verschiedene lokale Waren, wie unter anderem aus Lampung, ist zunehmend offen. Der niederländische Außenminister trifft die Außenministerin Indonesien Retno Marsudi und stimmt der Verlängerung der Partnerschaft zu. Indonesien fordert, dass mehr Hilfslastwagen in den Gazastreifen gelangen. Hören Sie nun die Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat drei Schritte vorbereitet, um den Einfluss der Politik auf die nationale Wirtschaft zu antizipieren, unter anderem durch die Steigerung der Produktion von Grundgütern. In seiner Erklärung vom Dienstag, den 31. Oktober, sagte der Präsident, dass die Produktion von Grundnahrungsmitteln gefördert werde, damit die Verkaufspreise nicht steigen würden, wenn das Angebot zunimmt. Der Präsident hat außerdem Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman angewiesen, sich im politischen Jahr auf Reisrohstoffe zu konzentrieren, obwohl die Reispreise nicht gestiegen sind. Ein weiterer wichtiger Schritt, den der Präsident vorbereitet hat, besteht darin, sich auf regionale Leiter zu verlassen, das politische Jahr vorher zu sehen, insbesondere seine Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Zuvor hatte Präsident Joko Widodo die Regionalleiter einbestellt, im Vorfeld der Wahlen 2024, eine Reihe wichtiger Anweisungen zu übermitteln, bei denen der Präsident die Regionalleiter aufforderte einzugreifen, falls es zu einem Preisanstieg kommt. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin hat betont, dass der staatliche Zivilapparat ASN in der Lage sein müsse, bei der Parlamentswahl 2024 neutral zu agieren. Dies gelte auch für Sicherheitsbeamte, sagte er am Dienstag in seiner Presseerklärung während seines Besuches im Dorf Teho, Becik, Zud Jambi, Jambi. Neben der Neutralität der ASN, so der Vizepräsident, müsse die Abhaltung von Wahlen auch ehrlich und fair durchgeführt werden, damit es dabei nicht zu Betrug komme, der zu potenziellen Konflikten in der Gesellschaft führen könne. Ma'ruf appellierte außerdem an alle relevanten Parteien und die Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten, friedliche, ehrliche und faire Wahlen zu unterstützen und die erzielten Ergebnisse der indonesischen Nation zugutekommen zu lassen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, Indonesien werde sich weiterhin bemühen, die Krise in Myanmar durch den Troika-Mechanismus in ASEAN zu bewältigen, unter anderem durch die Förderung der Umsetzung des 5-Punkte-Konsenses 5PC, der das Ziel noch nicht erreicht habe. Wie sagte Nomarsudi am Dienstag, den 31. Oktober dieses Jahres in ihren Ausführungen beim 7. ASEAN-Medienforum im ASEAN-Sekretariat in Jakarta. Troika ist in diesem Fall ein informeller Konsultationsmechanismus innerhalb der ASEAN, der aus aktuellen, früheren und zukünftigen ASEAN-Vorsitzenden besteht. Retno sagte, Indonesien werde durch seine Rolle in der Troika sicherstellen, dass der Zugang zu humanitärer Hilfe weiterhin schrittweise ausgeweitet werde, auch in Gebieten mit aktiven Konflikten in Myanmar. Der 5-Punkte-Konsens, auf den man sich im Jahr 2021 geeinigt hat, fordert das Ende der Gewalt, den Dialog mit allen Parteien, die Ernennung eines Sondergesandten zur Erleichterung der Vermittlung und des Dialogs, die Gewährung humanitärer Hilfe der ASEAN für die Bürger Myanmars sowie die Möglichkeit, Besuche und Treffen der Sondergesandten der ASEAN-Stakeholder in Myanmar zu ermöglichen. Der indonesische Handelsminister Zulkifli Hasan hat den Exportmarktzugang für verschiedene lokale Waren, wie unter anderem aus Lampung, als zunehmend offen erklärt. Er sagte am Montag in Bandar Lampung, dass die Provinz Lampung über außergewöhnliche landwirtschaftliche Produkte wie Nelken, Arekannüsse, Muskatnuss und Kaffee, Schokolade, Ananas, Bananen und Avocados verfüge. Es sei angesichts der Vielfalt der lokalen Rohstoffprodukte von Lampung notwendig, Anstrengungen zu unternehmen, um den Exportmarkt zu vergrößern und den Handel mit regionalen hochwertigen Rohstoffen zu erweitern. Landwirtschaftliche Produkte in Lampung seien in der Welt sehr beliebt. Er betonte, dass das Handelsministerium den Zugang zu Exportmärkten öffnen werde, damit Produkte und Waren problemlos in andere Länder importiert werden könnten. Der niederländische Außenminister Hanke Bruins-Sloth hat am Dienstag, den 31. Oktober dieses Jahres, bei seinem ersten indonesischen Besuch die indonesische Außenministerin Retno Marsudi im Büro des indonesischen Außenministeriums in Jakarta getroffen. Bei diesem Treffen diskutierten sie über verschiedene Themen wie Handel, Investitionen und Soziokultur. Bei diesem Treffen einigten sich die beiden Außenminister darauf, einen umfassenden Partnerschaftsaktionplan 2025 bis 2025 auf den Weg zu bringen, um die seit 10 Jahren bestehende Partnerschaft zu verlängern.
This year marks a decade of two countries' comprehensive partnership which started in 2013.
Dieses Jahr markiert das Jahrzehnt der umfassenden Partnerschaft der beiden Länder, die 2013 begann. Ich freue mich, dass die Partnerschaft im letzten Jahrzehnt stärker geworden ist, was von der Zunahme hochrangiger Besuche und Initiativen und der Unterzeichnung von mehr als 30 bilateralen Verträgen bezeichnet wird. Ich freue mich sehr, dass Minister Bruins-Sloth und ich heute gemeinsam den Aktionsplan der umfassenden Partnerschaft für 2025 bis 2025 vorgestellt haben. Der Boawit Asfar-Plan für unsere weitere Partnerschaft und Zusammenarbeit dienen. Darüber hinaus unterzeichneten die beiden Außenminister auch ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit. Außenministerin Retno Marsudi begrüßte auch die Aufnahme der Niederlanden als neues Mitglied der ASEAN-Entwicklungspartner, was ihrer Ansicht nach die Beziehungen der ASEAN zur Europäischen Union stärken würde. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi fordert weiterhin, mehr humanitäre Hilfslastwagen in den Gazastreifen fahren zu lassen, um die Krisenbedingungen in der palästinensischen Enklave zu erleichtern. Die Außenministerin sagte am Dienstag, den 31. Oktober, nach der Teilnahme an der Veranstaltung des ASEAN Medium Forums in Jakarta, Präsident Joko Widodo habe die Wichtigkeit betont, zu diesem Zeitpunkt so viel wie möglich humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Laut Retno Marsudi wird nicht nur humanitäre Hilfe geleistet, sondern auch sichergestellt, dass die Hilfe sofort Gaza erreichen kann. Das sei eine große Hausaufgabe der damit befassten Staaten, denn bisher dürfen maximal 20 LKWs pro Tag einfahren und diese Stunden unter strenger Kontrolle der israelischen Seite. Liebe Hörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.826,06 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 17.573,97 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.853 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Kommentar behandelt heute das Thema Stabschef der Armee ist Kandidat für den Kommandanten der indonesischen Streitkräfte TNI. Vorsitzende des indonesischen Parlaments DPR RI Puan Maharani gab in einer Pressekonferenz am Dienstag, den 31. Oktober im Parlamentsgebäude in Jakarta, den Stabschef der indonesischen Armee Kasat General TNI Agus Subianto als einzigen Kandidaten bekannt. Er ersetzt den TNI-Kommandanten Admiral TNI Yudo Margono, der am 26. November 2023 in den Ruhestand geht. Agus Subiantos Name wurde im Brief des Präsidenten bezüglich des Kandidaten für das Amt des Kommandanten der TNI erwähnt, der vom Staatsminister Pratikno dem Parlament überreicht wurde. Puan Maharani erklärte weiter, dass das Parlament diese Angelegenheit im Einklang mit den bestehenden Mechanismen weiter verfolgen werde, nämlich die Beauftragung der zuständigen Kommission in der Umsetzung des Mechanismus zur Ersetzung oder Ernennung eines neuen TNI-Kommandanten. Die Ernennung von Agus Subianto zum Kandidaten für das Amt des TNI-Kommandanten könnte für einige Indonesier eine Überraschung sein. Denn General Agus Subianto wurde es vor wenigen Tagen, nämlich am 25. Oktober 2020, zum Stabschef der Armee ernannt. Allerdings hat der Präsident das Vorrecht, den TNI-Kommandanten zu wählen. Der Sonderstabkoordinator des Präsidenten, Ari Dipayana, sagte, dass der Grund dafür sei, warum sich der Präsident für Agus Subianto entschieden hatte. Ihm zufolge berücksichtigt der Präsident Rangqualifikationen, Führung, Professionalität, interdimensionale Rotation sowie die strategischen Bedürfnisse der Landesverteidigung. Neben diesen Aspekten stellt sich heraus, dass die Figur von Agus Subianto für Präsident Joko Widodo kein Unbekannter ist. Sie kannten sie bereits als Joko Widodo noch Bürgermeister von Solo und Agus Subianto von 2009 bis 2011 Kommandeur des Militärbezirks in Surakarta war. Als Joko Widodo Präsident war, wurde Agus Subianto 2020 Befehlshaber der Präsidentengarde Paspampres. Hier ist für den Präsidenten bei der Ernennung des TNI-Kommandanten tatsächlich der Aspekt des Vertrauens wichtig. Mit diesem Vertrauen kann der Präsident mit dem TNI-Kommandanten zusammenarbeiten, um die Integrität und Einheit der Republik Indonesia zu wahren. Darüber hinaus hat der TNI-Kommandant derzeit die schwierige Aufgabe, die Wahlen 2024 und den Wechsel in der Staatsführung zu überwachen. Man hofft, dass der neue TNI-Kommandant diese Aufgabe gut erfüllen und gleichzeitig die Neutralität der TNI bei den nächsten Wahlen wahren kann. Auf diese Weise können die Menschen glücklich an den Wahlen teilnehmen, die oft als demokratische Feier bezeichnet werden, weil sie in der Anwesenheit von TNI und der indonesischen Polizei Polri, die sie bewachen, sicher und wohl fühlen. Das war der Kommentar.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 1. November in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 1. November 1981, der Unabhängigkeit des Staates Antigua und Barbuda. Antigua und Barbuda ist ein Inselstaat im östlichen Karibischen Meer. Christoph Kolumbus landete dort 1493 auf seiner zweiten Reise und gab der Insel den Namen Antigua. Ursprünglich wurden diese Inseln von Spaniern und Franzosen bewohnt. England gründete dann 1667 eine Kolonie, in der es irisch-katholische Sklaven nach Antigua verlegte. Das Land wurde am 1. November 1981 von Großbritannien unabhängig und Farrer Byrd wurde sein erster Premierminister. Wir wenden uns dem historischen Ereignis vom 1. November 1994 zu, als der Weltvegantag zum ersten Mal gefeiert wurde. Der Weltvegantag ist ein globaler Vegantag, der seit 1994 am 1. November gefeiert wird. Eine Feier zur Gründung der Vegan-Gemeinschaft. Die Vegan-Gemeinschaft ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz im Vereinigten Königreich, die Veganismus fördert. Die Organisation wurde am 1. November 1944 im Vereinigten Königreich von Donald Watson gegründet. Diese Organisation ist die erste vegane Organisation der Welt. Der Weltvegantag wird von allen Veganern auf der ganzen Welt gefeiert. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Indonesischen Innovationstag HII, der jedes Jahr am 1. November gefeiert wird. Am 1. November 2015 wurde der Indonesische Innovationstag HII eröffnet. Der Initiator des Indonesischen Innovationstages ist die Terra Foundation. An diesem Tag verlieh diese Institution den Business Record Award an Einzelpersonen und ihre Eigentümer, die als innovative Produkte galten. Diese Veranstaltung leitete die Geburtsstunde des Indonesischen Innovationstags HII ein. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Tak berganjur apa lagi. Voice of Indonesia.
Diversuara unsur Indonesian hat pada dasema buat Wasser Kraft Kongres WHC 2020 di Hofnung Indonesians di Heroes for the Rungen der Wasser Kraft Entwicklung Cumaistan. Dari Indonesia Presiden Joko Widodo eröffnet offiziell den Wert Kongress für Wasserkraft 2020, der am Dienstag, den 31. Oktober 2020, in Bali Nusa Dua Convention Center in Betik Badung in der Provinz Bali stattfand. In seiner Rede hoffte Präsident Jokowi, dass das Forum politische Entscheidungen, Empfehlungen für einen gesunden Planeten nachhaltiger treffen könne.
Saya berharap World Hydropower Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air
bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Untuk die Nutzung von Wasserenergie für eine nachhaltige grüne Wirtschaft erhöht. Zitiert von der offiziellen Website des Ministeriums für Energie und Mineralien, sagte der Minister für Energie und Mineralien Arifin Tasrif bei der Eröffnung der Plenarsitzung beim Wasserkraftkongress 2020 WHC am Dienstag, den 31. Oktober. Wasserkraftwerke tragen seit mehr als 100 Jahren zum indonesischen Elektrizitätssystem bei. Derzeit spielt die Wasserkraft eine immer wichtigere Rolle bei den Bemühungen, die Energiewende Indonesien zu beschleunigen, bis 2060 netto Null Emissionen oder Net Zero Emissionen NZE zu erreichen. Minister Arifin Tasrif sagte, dass von dem Kongress, an dem mehr als 43 Länder und mehr als 300 Unternehmen teilnehmen, erwartet werde, dass er in der Lage sei, verschiedene Herausforderungen bei der Entwicklung von Wasserkraftwerken zu bewältigen und die konstruktive Zusammenarbeit weltweit zu stärken. Minister Arifin Tasrif erklärte weiter, dass Indonesien über ein Wasserkraftpotenzial von 95 Gigawatt verfüge. Derzeit beträgt die installierte Leistung 6,7 Gigawatt. Im Jahr 2030 soll der Ausbau von Wasserkraftwerken mehr als 10 Gigawatt erreichen und in Zukunft bis 2060 auf 72 Gigawatt steigert werden. Bei Pumpspeichern sollen es inzwischen 4,2 Gigawatt sein. Laut Minister Arifin handelt es sich bei Wasserkraft eine Art erneuerbare Energie, die als Grundlast oder Basisstromlast sowie als Lösung für die intermittierende variable erneuerbare Energie wie Solar- und Windenergie im Stromnetz genutzt werden kann. Die indonesische Regierung priorisiert derzeit die Entwicklung der Supergrid-Übertragung, die Konnektivität zwischen den Inseln zu verbessern. Noch wichtiger ist es, die Nutzung von Wasserkraftquellen und anderen erneuerbaren Energiequellen in Indonesien zu fördern. Arifin Tasrif fügte hinzu, dass derzeit auch der Bau mehrerer Wasserkraftwerksprojekte in Indonesien im Gange sei, nämlich das Wasserkraftwerk Jati Gede mit einer Leistung von 110 Megawatt und das Wasserkraftwerk Asahan mit 174 Megawatt, die für das Commercial Operation Date, COD oder das Startdatum des Betriebs des Kraftwerkes zur Verteilung elektrischer Energie im Jahr 2024 angestrebt werden. Dann werden das Wasserkraftwerk Beusangan 1 und 2 mit 88 Megawatt und das Wasserkraftwerk Merangin mit 350 Megawatt sein COD im Jahr 2025 und das Wasserkraftwerk Batang Toru mit 520 Megawatt, das im Jahr 2025 COD sein wird. Minister Arifin Hof, dass alle Parteien durch den Weltwasserkraftkongress WHC die Zusammenarbeit stärken können, um die Nutzung technologischer Innovationen und den Zugang zu wettbewerbsfähiger Finanzierung zu verbessern. Der WHC-Kongress findet vom 31. Oktober bis zum 2. November 2023 unter dem Thema Nachhaltiges Wachstum vorantreiben statt. Das war unser Indonesien.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kabuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikan. Love.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute berichten wir von einem typischen kulinarischen Gericht aus West Sumatra. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Rendang, ein typisches kulinarisches Gericht aus West Sumatra, ist sehr beliebt. Seine Köstlichkeit wird nicht nur vom indonesischen Volk, sondern auch von Menschen auf der ganzen Welt geschätzt. Aber wissen Sie, dass die kulinarischen Köstlichkeiten West Sumatras nicht nur Rendang sind? Es gibt auch viele andere typische kulinarische Köstlichkeiten West Sumatras, die ebenfalls köstlich sind. Nennen Sie es eines der Tambunsu Gulai. Dieses kulinarische Gericht hat eine einzigartige Form, da es aus Kuhdärmen hergestellt wird. Dieser Rinderdarm ist mit einer gekochten Hühner- oder Enteneinmischung gefüllt und in einer typischen Minangkabau Curry Sauce gekocht. Gulai Tambunsu kann nicht nur mit Eiern, sondern auch mit Kartoffeln, Tofu und Sojabohnenkuchen gefüllt werden. Liebe Zuhörer, Gulai Tambunsu zu kochen ist kein Zufall. Kuhdärme müssen gründlich gereinigt werden, bevor sie mit Eizubereitungen gefüllt werden. Jedes Ende des Darms wird fest abgebunden, damit die eingeführten Eier nicht herauslaufen. Die Därme mit den Eiern werden dann mit Currygewürzen gekocht, die aus Kokosmilch, Schalotten, Knoblauch, Kerzennüssen, Zitronenglasblättern und Chilis bestehen. Beim Verzehr ist die Konsistenz weich und der Geschmack sehr köstlich. Laut Uda Dian Anugrah, Mitglied der indonesischen Food-Bloggerin, liegt der Schlüssel zum köstlichen Geschmack der Minangkabau-Küche in den frischen Zutaten. Liebe Zuhörer, in West Sumatra wird Gulai Tambunsu bei bestimmten traditionellen Minang-Veranstaltungen serviert. Dieser kulinarische Genuss ist auch an mehreren Ständen oder Restaurants in ganz West Sumatra zu finden. Mittlerweile gibt es Tambunsu Curry nicht nur in West Sumatra. Neben den vielen Restaurants in West Sumatra ist dieser kulinarische Genuss auch in verschiedenen Städten Indonesiens zu finden. Der Preis liegt bei etwa 20.000 Rupiah bis 30.000 Rupiah pro Portion. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Reiseziel und Thema. Auf Wiederhören!
Dari semua yang menimpa, takkan ku biarkan diriku terus terlena dalam ayahku. Ada saat aku tak berdaya hapuskan semua cerita. berharap terlalu banyak sedang dirimu terus berlalu. Hatimu terlalu cepat berubah, sedang diriku terus mengharapkanmu. Mungkinkah terulang masa-masa indah yang akan membawamu kembali padaku? Tak pernah terbayangkan terjadi, hanya penyesalan di hati. Sanjak hanya ungkapan hati, tak cukup sudah untuk diriku. Oh, aku hancur lantak bagai debu. Aku telanjang tanpa kasihmu. Bibirku kering laksana berkarat tempat teduhku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, am 27. Oktober feiern wir den Tag der Luft- und Raumfahrt, und zu diesem besonderen Anlass haben wir Herr Ilham Habibi bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Ilham.
Hallo, wie geht es dir?
Es geht Ihnen. Mir gut. Wie geht's?
Auch gut, danke.
Auch gut. Ja. Okay. Zuhörer, Ilham Habibi ist ein Technopreneur in der indonesischen Raumfahrtindustrie und hat zur Entwicklung der Raumfahrtindustrie in Indonesien beigetragen.
Luft und Raumfahrt.
Und Luft
und Raumfahrt.
Okay. Und Herr Habibi, Ihr Vater war wegen seiner Leistungen im Bereich der Luft bekannt und Luftindustrie bekannt.
Luft, ja.
Ja. Und hat dies Ihr Interesse an der Luft beeinflusst, Luftindustrie beeinflusst?
Ja, natürlich. Also ich bin wie mein Vater auch in Deutschland ausgebildet worden. Mhm. Ich bin an sich in Deutschland geboren, aufgewachsen, ja. Habe meine gesamte Schullaufbahn, Universität in Deutschland besucht, bis zur Promotion habe da gearbeitet. Insofern gibt es da gewisse Ähnlichkeiten mit meinem Vater. Ja. Okay. Aber die Entscheidung, dass ich jetzt Luft- und Raumfahrttechniker geworden bin, auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig bin oder tätig war, ist natürlich zu einem Großteil von meinem Vater beeinflusst worden.
Okay. Ja.
Aber es gibt natürlich einen nicht unerheblichen Teil meiner eigenen Entscheidung.
Okay. Und können Sie uns über einige Projekte erzählen, an denen Sie arbeiten oder in der Vergangenheit gearbeitet haben, die zur Förderung der Luft- und Raumfahrtindustrie in Indonesien beitragen?
Ja, ich habe also in den 90er Jahren bei der Staatsfirma PT-IPTN gearbeitet. Mhm. Ich war da Projektleiter für das Flugzeugprojekt N2130. Das ist jetzt der erste indonesische Regionaljet gewesen, weil wir mussten das Projekt leider im Jahre 2000 einstellen, wegen der finanziellen Lage der Firma oder im Allgemeinen des Landes. Mhm. Ja. Und weil die Firma, wo ich dieses Projekt leitete, ist eine Staatsfirma. Mhm. Das heißt, vieles der Finanzierung kam vom Staat direkt oder auch von Banken mit dem Staat, die mit dem Staat direkt zu tun hatten. Ja. Mhm. Ich habe auch darüber hinaus bei einem anderen Projekt mitgearbeitet. Danach, das war jetzt die sogenannte R80. Mhm. Das ist also ein Flugzeug, kein Jet, sondern mehr ein Turboprop-Flugzeug mit 80 Passagieren, wobei der Jet hatte 100 Passagiere. Ja, das ist also ein bisschen anders. Aber dieses Projekt haben wir angefangen im Jahre 2010. Das war also nicht unter der Staatsfirma, sondern als Privatfirma haben wir das gemacht. Und das hat, diese Firma wurde gegründet von meinem Vater selber und mir auch. Wir beide haben diese Firma gegründet und ich leite diese Firma noch im Moment. Allerdings ist die Entwicklung zurzeit sehr langsam.
Ja. Okay, sehr fantastisch. Und hat diese Industrie in Indonesien gute Zukunft?
Ja, also die Luft- und Raumfahrtindustrie in Indonesien hat meiner Meinung nach eine gute Zukunft. Es ist nicht einfach, diese Industrie zu etablieren, weil sie eben sehr komplex ist und sehr kostenintensiv, sehr kapitalintensiv. Auf der anderen Seite gibt es in Indonesien einen großen Bedarf an den Produkten dieser Industrie, wie zum Beispiel Flugzeuge oder auch Helikopter. Und Sie haben ja vorhin die Raumfahrtindustrie erwähnt. Wir haben auch einen großen Bedarf an Satelliten. Ja, es ist richtig, wir können diese auch einfach kaufen. Mhm. Aber wir haben diese Industrie bereits entwickelt und wir haben schon Hunderte, also an sich Tausende von sehr fähigen Leuten ausgebildet, die absolut in der Lage sind, diese Produkte herzustellen und auch zu bauen, also zu entwickeln und zu bauen. Und ich denke, das wäre eigentlich ein gutes Beispiel, zu welchen technologischen Leistungen dieses Land und die Leute fähig sind. Ja, also wir stellen nicht nur einfache Produkte her, sondern auch sehr komplizierte Produkte, ja, wie zum Beispiel Flugzeuge, Helikopter und Satelliten.
Okay. Ja. Und wir haben gute Zukunft, die jungen Leute?
Also ich habe immer wieder festgestellt, dass Indonesier, also junge Indonesier, sehr enthusiastisch sind, diese Dinge zu lernen. Man kann also Luft- und Raumfahrttechnik in Indonesien studieren. Mhm. Es gehen auch viele Leute ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland oder nach Amerika, nach England, nach Japan, um dieses zu studieren. Aber das Gebiet der Luft- und Raumfahrt ist eigentlich, ich denke, für junge Menschen ein sehr faszinierendes Gebiet. Ja. Mhm. Also es ist sehr, es gibt viele Dinge, die man mit Flugzeugen, mit Satelliten machen kann, die man ansonsten schwierig bewerkstelligen kann. Und ich denke insofern, wir denken jetzt mal zum Beispiel an Drohnen, ja? Oder auch kleine Satelliten, Minisatelliten. Das muss jetzt nicht alles sehr groß und sehr teuer sein. Ja? Aber es gibt also durchaus sehr interessante Entwicklungen, die jetzt auch für junge Menschen durchaus realistisch zu erstreben sind. Ja? Ja.
Okay, sehr optimistisch. Ja?
Also ich bin eigentlich im Prinzip ein Optimist, aber ich in Bezug auf mein Gebiet der Luft- und Raumfahrt, bin ich also, glaube ich, erfahrungsgemäß ein Optimist, weil ich denke, wir haben schon sehr viele Dinge erreicht in Indonesien, aber es gibt noch viel zu tun.
Okay. Herr Habibie, vielen Dank für das Interview.
Bitte, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Liebe Zuhörer, bleiben Sie bei uns in Voice of Indonesia für mehr interessante Gespräche. Bis zum nächsten Mal.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Mittwoch spielen wir für Sie ein Lied, das in regionaler Sprache Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute heißt das Lied Malang Pancen Rame. Das Lied Malang Pancen Rame wurde von Puri Hendika Kurniawan komponiert. Das Lied Malang Pancen Rame beschreibt die Atmosphäre der Stadt Malang, die voller Freude und Aufregung ist. In diesen Texten werden auch verschiedene Touristenziele und interessante Dinge in Malang erwähnt, wie zum Beispiel Coban Rondo, Hühnersuppe und Maniok Chips. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Malang Pancen Rame, gesungen von Evry Hendika. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Mm-hmm.